Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Kurz nach der Wiedervereinigung, da gab es natürlich auch bei der Polizei einiges bürokratisches Chaos. In den ostdeutschen Bundesländern wurden schließlich neue Formulare eingeführt, neue Uniformen. Sind das günstige Bedingungen also, um mit einem Verbrechen davon zu kommen? So hat sich das vielleicht die ehemalige Richterin und Autorin Susanne Tägter gedacht. Schon ihr zweiter Krimi, der spielt in Mecklenburg Anfang der 90er Jahre. Und dahin nimmt sie uns gleich mit. Ich bin gespannt und freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Als Aufbauhelfer Ost geht Hauptkommissar Arno Groth kurz nach der Wende zurück nach Mecklenburg. In Wächtershagen, da ist er eigentlich geboren und aufgewachsen. Er hat dann aber fast 30 Jahre in Hamburg gelebt, dort auch als Polizist gearbeitet. Und von den Ostdeutschen in Wächtershagen, da wird er deshalb ziemlich skeptisch beäugt. Erst recht, als ein 11-jähriger Junge verschwindet, das ist ein Fall, der dem Ermittler besondere Sensibilität abverlangt. Und die Autorin Susanne Tägter, die hat darüber nicht nur einen spannenden Krimi geschrieben, sondern auch einen Gesellschaftsroman, würde ich sagen. Ich würde ihn sogar einen Nachwendekrimi taufen. Schön, dass wir jetzt drüber sprechen können, über die Farbe des Schattens. Herzlich willkommen, Susanne Tägter.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Die Farbe des Schattens, das ist ja schon Arno Groths zweiter Fall. Was fasziniert Sie als Autorin denn so an diesem Charakter, an diesem Kommissar, dass Sie ihn jetzt nochmal haben auftreten lassen?
Also ich habe mir schon bei seinem ersten Fall überlegt, dass ich ganz gerne mal einen Kriminalkommissar kreieren möchte, der sich für Literatur interessiert, der eigentlich so tief im Innern ein Literat ist, und habe mir dann eben überlegt, warum eigentlich nicht jemand, der eigentlich Germanistik studieren wollte, nicht dazu gekommen ist. Im Fall von Arno Groth ist das so, dass ihm der Studienplatz in der DDR verweigert wurde, und deswegen ist er dann eben in den Westen gegangen und dann zur Polizei. Und Schicksal, diese Biografie ist gar nicht so selten eigentlich. Meinem Vater ist auch Ähnliches passiert. Der wollte Fotografik studieren und Studienplatz hat er nicht bekommen. Und dann ist er in den Westen gegangen, 1959 war das, und ist zur Bahn gegangen, zur Deutschen Bahn damals. Also so kam das dazu.
Ja, und ich muss sagen, mich hat das natürlich sofort für Arno Groth eingenommen, dass er Fälle auch gern mal mit Kafka oder Uwe Johnson löst oder davon inspiriert wird. Ja. Ansonsten hat er ja viele Eigenschaften, die fast schon so klassisch sind für Hauptkommissare. Ne? Er ist ein einsamer Wolf, er ist auch so eine tragische Figur, seine einzige Tochter, die ist nach einem Unfall gestorben. Ist es deshalb so, so schien es mir zumindest bei diesem aktuellen Fall, dass dieser 11-jährige verschwundene Junge, dass ihm der Fall so besonders nahe zu gehen scheint?
Ja, also ich denke, das ist mir beim Schreiben auch so gegangen, dass ich das so empfunden habe, dass diese Figur Arno Groth, also der Kommissar, durch diesen Fall einfach besonders bewegt ist. Zumal natürlich, denke ich, für uns alle auch als Gesellschaft, dass wirklich ein Schockmoment ist, wenn man hört, dass ein Kind so aus der Mitte eines Wohnviertels einfach verschwindet. Dazu noch spurlos. Das Wort spurlos ist ja auch sehr wichtig hier in diesem Roman. Und die Suche bekommt dadurch eben eine ganz eigene Qualität und eine eigene Wichtigkeit für Groth und dann später eben auch seinen Ostkollegen Gerstacker, der wieder an seiner Seite ist und mit ihm gemeinsam ermittelt.
Ja. Jetzt ermitteln die beiden in Wächtershagen. Das ist eine fiktive Stadt in Mecklenburg. Und dort ermitteln sie vor allem im Mönckebergviertel. Das ist eine Plattenbausiedlung, die so allmählich saniert wird. Und wir sind im Jahr 1992. Mir schien so, die ganze Stadt, die stolpert so ein bisschen der Wiedervereinigung hinterher. Viele Menschen sind arbeitslos. Sie fühlen sich abgeschrieben, so sagt das eine Lehrerin mal. Geld ist entwertet. Ist das dieses Chaos nach der Wiedervereinigung so ein perfekter Nährboden für Verbrechen? Ist jetzt ja auch schon der zweite Roman, den Sie eben in diesen frühen 90er Jahren ansiedeln.
Ja, also für mich ist das nach wie vor so, dass ich denke, dass es eine sehr prägende Zeit war bis heute, also für unser Land. Ich meine natürlich besonders für die neuen Bundesländer, aber ich denke auch gesamt für Deutschland war das eine Zeit, deren Spuren wir eben bis heute noch miterleben. Ich meine, nicht zuletzt der Rechtsruck, kann man sagen, der ist ja schon damals abgebildet gewesen. Und es fasziniert mich einfach auch, dass die Menschen so viel durchgemacht haben damals. Ich meine, man muss sich einfach auch mal die Zahlen vergegenwärtigen, wie viele Menschen arbeitslos wurden, zumindest vorübergehend. Das waren 2/3 der Bevölkerung. Also das ist schon eine ganz riesige Zahl. Natürlich, die meisten sind wieder auf die Füße gekommen und haben das dann auch geschafft. Aber das war schon eine gewaltige Kraftanstrengung. Und man hat das so ein bisschen vergessen in den Jahren danach. Es gab auch noch dazu diese große Abwanderungsbewegung, also viele Menschen, die dann in den Westen gegangen sind, vor allen Dingen natürlich auch die jungen Leute damals. Und es wurde sehr häufig auch gefragt, oh, die Wohnung steht jetzt plötzlich leer, was ist denn da? Ja, Westen hieß es dann, ne? Und also all das zusammengenommen hat natürlich einen solchen Umbruch auch verursacht, dass ich finde, dass man das nicht so einfach unter den Teppich kehren sollte. Inzwischen hat sich auch, denke ich, die Wissenschaft dem Ganzen ein bisschen angenommen. Man hat das historisch auch aufgearbeitet, aber das hat eine Weile gedauert. Und ja, eben weil das so prägend war, hat mich das eben immer fasziniert. Und da einen Krimi anzusiedeln, also quasi eine Kindheit, die verloren geht, ein Kind, das verschwindet und ein bisschen so als, kann man sagen, so kleine Metapher eben auch mal die Kindheit der Menschen, dort ist ja auch verloren gegangen. Das fand ich einfach ein Bild, dem ich nicht widerstehen konnte. Und genau, wie Sie sagen, also das ist ein wunderbarer Nährboden, um eben so einen Fall zu stellen.
Und gerade bei der Polizei haben Sie, ich glaube oder ich vermute, es sind wahre Details, die Sie ausgegraben haben, fand ich zumindest besonders interessant. Groth hat dann das Problem, er kann seine Kollegin nicht auf Außeneinsätze schicken, weil einfach die richtige Uniform für sie noch nicht angekommen ist, die neue Uniform. Das sind wirklich echte Details, die Sie recherchiert haben über die Polizei kurz nach der Wiedervereinigung.
Ja, das sind echte Details, also eigentlich wirklich ein bisschen grotesk, aber es war so, dass sie auf die Uniform warten mussten. Man wollte natürlich sich absetzen von der Volkspolizei. Das war auch der neuen Polizei, sage ich mal, damals sehr wichtig. Aber so Dienstfahrzeuge, Uniformen, die Ausstattung und Ähnliches, das hat halt einfach ein bisschen gedauert, bis das alles lief. Es wurde ziemlich viel umorganisiert. Und was man.
Neue Formulare mussten neue auch Formulare, verwendet werden, dann genau. Gehen die irgendwann aus im Roman. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, genau. Müssen doch wieder die alten aus der DDR benutzt werden.
Das stimmt. Zum Glück hatte man die ja noch. Ich habe auch tatsächlich ist in Neubrandenburg konkret, das ist ein bisschen das Vorbild für das fiktive Wächtershagen, habe ich tatsächlich auch bei der Kriminalpolizeiinspektion recherchiert. Und ich habe das alte Polizeigebäude dort noch besichtigt. Also das ist in der Innenstadt und sehr, sehr faszinierend. Also wenn man da diese langen, endlosen, fensterlosen Gänge entlangläuft, also da kriegt man wirklich noch so den DDR-Vibe, also noch heute. Und das war alles sehr interessant für mich.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass Ihr Vater in der DDR nicht den Studienplatz für Fotografie bekommen hat. Sie selbst, Susanne Tegter, Sie sind in Heidelberg aber geboren. Mhm. Also Ihre Eltern haben dann die DDR verlassen. Inwiefern hat aber Ihre Familiengeschichte, Ihre Beziehung zur DDR jetzt dieses Schreiben an diesen beiden Romanen vielleicht um Arno Groth geprägt?
Ja, ich denke, das war für mich selbst sogar auch ein bisschen überraschend, dass das plötzlich kam, dass ich in einer bestimmten Phase meines Lebens merkte, dass mich eben diese Zeit nach wie vor beschäftigt. Aber es ist auch irgendwo ganz logisch in familiärer Hinsicht, weil eben meine Eltern beide aus der DDR weggegangen sind. Also ich erwähnte das schon 1959, mein Vater, und dann 1961, kurz vor knapp, meine Mutter auch. Man wurde ja damals, wenn man aus der DDR floh, in ein Übergangslager geschickt und dort dann sozusagen verteilt, irgendwohin verteilt. Und meine Eltern sind dann nach Mannheim und später nach Heidelberg gekommen. Das ist der Grund, warum wir da gelebt haben. Und ich denke, für mich war die Situation so, dass ich ein bisschen so in einem mecklenburgischen Haushalt aufgewachsen bin mit meinen Eltern, eben in Heidelberg. Aber nichtsdestotrotz, also die ganzen Bezüge waren noch da, natürlich sehr viele, als es dann möglich war, Verwandtschaftsbesuche und Ähnliches. Und irgendwann eben kam die Beschäftigung mit dieser Zeit und ich fühlte mich merkwürdig heimisch dort.
Jetzt hatten wir Uwe Jonsson ja schon kurz erwähnt. Ja. Das ist also ein Schriftsteller, der auch für Groth bei den Ermittlungen ja in so einem Moment ganz besonders wichtig wäre. Der sieht eine Theateraufführung von den Jahrestagen und hat so eine Epiphanie vielleicht, so einen Erweckungsmoment. Was lösen gerade diese Jahrestage von Jonsson bei diesem Fall bei ihm aus? Oder warum wird das so wichtig?
Ja, also Uwe Jonsson, der Roman spielt ja 1992. Der war damals noch gar nicht 10 Jahre tot. Also er ist 1984 gestorben. Das heißt, das war alles noch sehr frisch. Und auch im Roman, also erlebt Arno Groth das noch ein bisschen roh, also die Beschäftigung mit Jonsson. Aber was er sehr deutlich merkt, ist die Genauigkeit der Sprache von Jonsson. Und zum anderen dieses dokumentarische Vorgehen. Und das wird eben dann tatsächlich, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, sehr wichtig für die Lösung des Falls, weil Groth eben inspiriert wird durch diese sehr genaue Beobachtung, diese, man nennt das heute auch Erinnerungstechnik oder Erzähltechnik von Jonsson, der eben alles aufgeschrieben hat, notiert hat, vermerkt und gesammelt, so dass sich dann irgendwann ein Mosaik ergeben hat aus Beobachtungen, die sehr genau die Realität wiedergegeben haben. Und das hat eben Arno Groth als Literat, als jemand, der zwischen den Zeilen liest, im Roman auch gemacht und Beobachtungen aufnotiert. Und wie das dann alles am Ende zusammenkommt und sich auswirkt, das ist eben ein bisschen sozusagen dann die Auflösung in diesem Buch oder führt dazu, sollte ich sagen.
Und ich will da auch gar nichts vorwegnehmen, aber vielleicht kann man andeuten, dass auch wieder die Wiedervereinigung und dieses bürokratische Chaos für die Lösung des Falls dann eine entscheidende Rolle spielt. Steckt in Ihrem Roman, Frau Teck, da auch eine Kritik an der Wiedervereinigung oder an diesem vom Zaun gebrochenen Wiedervereinigung, vielleicht an diesem Hineinstolpern in die neue BRD?
Also ich denke vielleicht, dass auf jeden Fall drin steckt, dass das Menschliche meiner Meinung nach ein wenig zu kurz gekommen ist. Das war auf jeden Fall da. Ich habe inzwischen auch mit sehr vielen Aufbauhelfern Ost, so wie es ja der Kommissar im Buch auch ist, also Menschen, die tatsächlich damals Aufbauhelfer waren, gesprochen, die mir auch gesagt haben, also für sie war das eigentlich fast mit einer der bedeutendsten und besten Zeiten in ihrem Berufsleben. Also das Menschliche war schon da, aber ich fand, das ist nicht so richtig rübergekommen und nach wie vor kommt das nicht so richtig an in der Erzählung, dass man sich vielleicht auch menschlich ein bisschen mehr hätte annähern sollen. Und ich versuche eben mitzuerzählen, dass Arno Groth ja so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Er kommt ja eigentlich aus der DDR, ist dann weggegangen und ist ein Rückkehrer. Und nun ist er eben zum Beispiel gepaart mit Gerstacker, das ist sein Ostkollege, der, es wird angedeutet, auch Stasi-Berührung hatte in seiner Polizistenlaufbahn. Und trotzdem kommen die beiden eben sehr gut miteinander klar. Und ja, das wollte ich ganz gerne ein bisschen auch bewusst so ausgedrückt haben, dass man sieht, manchmal muss man vielleicht über sowas hinwegsehen und ein bisschen mehr den Menschen betrachten und seine Umstände, unter denen er vielleicht schuldig geworden ist oder vielleicht auch nur sich eine Kleinigkeit hat zu Schulden kommen lassen. Und dass man eben einfach nach vorne schaut gemeinsam.
Susanne Tegter im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und Die Farbe des Schattens von Susanne Tegter ist im Tropenverlag erschienen. 336 Seiten, kosten 17 Euro. Hörbücher, die werden seit einigen Jahren immer beliebter. Und dabei produzieren Hörbuchverlage nicht nur neue Audiobücher, sondern sie greifen auch oft zurück auf Aufnahmen aus den Rundfunkarchiven. Mittlerweile sind diese Archive aber schon ziemlich abgegrast. Deshalb werden jetzt mittlerweile auch sehr alte, teils über 50 Jahre alte Produktionen dort in diesen Archiven ausgegraben. Das hat auch der Audioverlag gemacht. Und eine sehr alte Hörspielproduktion zu den Erzählungen, Schauernovellen und Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann herausgebracht. Eine Box mit 11 Hörspielen ist das geworden. E.T.A. Hoffmann, die große Hörspieledition. Tobias Wenzel.
Eine Mordserie 1680 in Paris. Adlige Männer, die mit einem Schmuckstück zu ihrer Geliebten unterwegs sind, werden mit einem Dolchstich ins Herz getötet. Der Schmuck wird gestohlen. In E.T.A. Hoffmanns Kriminalnovelle »Das Fräulein von Scudery«.
Was meint ihr, verehrtes Fräulein von Scudery?
Fragt der französische König, interpretiert von Horst Tappert, zum Umgang mit dem Fall durch die Polizei. Und das Fräulein antwortet:
Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert.
Bald aber erkennt sie die Mordserie als Problem, auch wegen einer falschen Verdächtigung.
Ein Mensch in Ketten wird herausgebracht.
Herunter mit deinem Korb!
Ja, Baumeln! Aufhängen!
Ja, Baumeln soll er!
Unschuldig! Olivier ist unschuldig!
Das atmosphärisch dicht produzierte Hörspiel von 1965 ist ein Beispiel dafür, dass die 11 mehrere Jahrzehnte alten Produktionen aus Die große Hörspieledition nach Werken von E.T.A. Hoffmann auch noch heute gewinnbringend gehört werden können. Das gilt auch für das detailreich inszenierte Hörspiel Der goldene Topf von 1952. Diese Geschichte über einen jungen Studenten, der in eine seltsam fantastische Welt hineingleitet, als er den Apfelkorb einer alten Frau umstößt.
Lebt wohl und nichts für ungut.
Ja, ja, renne, renne nur zu, Satans Kind. Ins Kristall, bald dein Fall, ins Kristall, ins Kristall.
Dieser Hoffmann ist mir widerwärtig, urteilte Wilhelm Grimm, wie viele andere Zeitgenossen, ablehnend über diesen Autor. Heute gilt Hoffmann dagegen als jemand, der virtuos mit Wirklichkeit und Vorstellung spielte und mit Vernunft und Wahnsinn. Das wird besonders im Hörspiel »Die Elixiere des Teufels« deutlich. Darin beginnt ein Mönch fromm, gerät aber in einen Strudel aus Wahn und Verbrechen, als er einen Zaubertrank des Teufels zu sich nimmt.
Ich wollte eine Leuchte der Wissenschaft werden, ein großer Kanzelredner. Kein Mensch brauchte zu wissen, dass ich mich dazu der Hilfe des Teufels bedient hatte.
Beeindruckend wandlungsfähig Jens Wawritschek als weibliche Maus im Hörspiel Nussknacker und Mausekönig von 1999.
Was seid ihr klugen Leute dumm? Was seid ihr großen Kater krumm? Der muss noch geboren werden, der eine Frau Mauserings zertreten will.
Zwischen Mausekönig und Nussknacker beginnt ein Kampf, in den ein Mädchen eingreift. Obwohl die 11 versammelten Hörspiele zu unterschiedlichen Zeiten inszeniert wurden, entsteht ein erstaunlich homogener Gesamthöreindruck. Man hat das Gefühl, Hoffmann in allen seinen Facetten kennenzulernen. Auch durch das weniger bekannte Märchen »Das fremde Kind« in einer DDR-Produktion von 1987. Zwei Geschwister leben zufrieden im Einklang mit der Natur, bis ihr Vater den Privatlehrer Magister Tinte einstellt.
Wie steht es mit der Waffenkunde, den Staatswissenschaften, der Historiografie, der Genealogie der Fürstengeschlechter?
Wir stecken noch in den Anfangsgründen, aber die Kinder sind sehr wissbegierig.
Was interessiert mich ihre Wissbegierde? Was ich verlange, ist Zucht und eiserne Disziplin.
Weiß Gott, Sie sind ein seltsamer Mensch.
Brillant Rainer Heise als exzentrischer Magister Tinte in dieser Produktion mit charmanten Regieeinfällen. Jahrzehnte alt und doch lebendig und inspirierend in der Wirkung. Diese Archivsammlung mit Hörspielen von E.T.A. Hoffmann ist eine wunderbare Entdeckung.
Richtige Schätze sind da also gehoben worden aus den Archiven in E.T.A. Hoffmanns großer Hörspieledition. Erschienen im Audioverlag, die 9 Stunden und 21 Minuten gibt's auf 12 CDs.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Nur ganz wenigen Romanen wird so ein Sensationserfolg vorhergesagt, dass der Verkauf am Erscheinungstag wirklich um 0 Uhr, also mitten in der Nacht, beginnt. Bei Stanley News Roman Alchemist, da war aber genau das der Fall. Gestern Abend, da gab es zum Beispiel in der Buchhandlung Barnes & Noble am Union Square in New York eine Midnight Release Party und auch Stanley News deutscher Verlag Forever, der Verlag gehört zu Ullstein, der hat gestern ein Mitternachtsevent organisiert. Da gab es speziell kreierte Drinks, eine Fotostation und man konnte sich echte Tattoos im Alchemize-Design stechen lassen. Das klingt doch einfach wild, oder? Falls Sie jetzt nicht zur Fangemeinde gehören, noch nichts über San Liniu und Alchemize wissen, dann kann meine Kollegin Lynn Ruschka helfen. Hallo Lynn.
Hi.
Ja, warum so ein Riesenhype um dieses Buch?
Ja, San Liniu kommt einfach nicht aus dem Nichts, sondern hat schon Kultstatus. Es ist nämlich nicht die erste Veröffentlichung von San Liniu, sondern San Liniu hat schon über 50 Geschichten online gestellt, gratis, weil nämlich alles Fanfiction über Harry Potter, also Geschichten, die das Harry Potter-Universum weitererzählen und immer mit dem Fokus auf Hermine Granger. Und das bekannteste Werk von San Liniu, Manicate, gilt als eine der wichtigsten Fanfiction überhaupt. Also ist einfach ein Kulttext mit 16 Millionen Downloads, individuellen Downloads. Also über Millionen Menschen haben das einfach schon gelesen. Es wurde ehrenamtlich in 20 Sprachen übersetzt, als Hörbuch eingesprochen, auf TikTok über 400 Millionen Views. Und ja, jetzt wird es endlich kommerziell verlegt.
Wahnsinn. Aber du hast jetzt gesagt, das ist Fanfiction, was sie schreibt, ne? Also die so Geschichten im Fortschreibt, die es
genau.
Schon gibt. Da kommen dann natürlich dann auch, du hast Hermine Granger erwähnt, Figuren aus dem Harry Potter-Universum vor. Wenn man das jetzt als Buch druckt und verkauft, verletzt man da keine Urheberrechte?
Ja, doch. Aber jetzt in dem Fall, also San Liniu hat eben Manicate aus dem Internet gelöscht. Also man findet es noch, wenn man ein bisschen sucht auf irgendeinem Drive. Aber eigentlich ist es runtergenommen worden, weil das Buch, was ja jetzt verlegt wird, heißt ja auch nicht Manicate, sondern Alchemize. Das heißt, es ist zwar noch die gleiche Geschichte, also es sind drei Bücher eigentlich in einem, es ist ein richtiger Klopper, 1200 Seiten, die Parallelen haben und die ikonischen Dialoge aus Manicate sind auch noch in Alchemize zu finden, aber alle Protagonisten heißen anders, die Magie ist nicht die gleiche wie bei Harry Potter, also es wurde alles so geändert, dass J.K. Rowling jetzt nicht klagen kann und der Verlag macht jetzt auch gerade keine Werbung mit Harry Potter, sondern eben mit Alchemize und die Fanbase ist sowieso weiß halt Bescheid und ist deswegen dabei.
Verstehe. Und kannst du kurz zusammenfassen, worum geht's auf diesen über 1000 Seiten?
Also es beginnt damit, dass die Heldin der Geschichte, Helena Marino, in einer Zelle aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Und sie wird dann rausgeholt, man hat sie dann nämlich aus Versehen vergessen und man teilt ihr mit, dass sie Teil einer Widerstandsbewegung war und der Krieg aber verloren ist und sie jetzt eine Sklavin ist. Und als man dann bemerkt, dass sie sich an gar nichts mehr erinnern kann, fragt man sich natürlich, und sie ist eigentlich die letzte Überlebende dieser Rebellion, nachdem der Krieg jetzt vorbei ist, ist natürlich die Frage, welche Geheimnisse sich da in ihrem Gehirn sozusagen verstecken. Und sie wird dann zu Cain Farren geschickt. Das ist so der grausamste Mörder von der bösen Seite, die eben gewonnen hat. Und der ist eigentlich auch verantwortlich dafür, dass diese Seite gewonnen hat, weil er nämlich in diesen Monaten, die Helena in der Zelle war, alle umgebracht hat, die ihm in den Weg gekommen sind. Und er soll eben in ihren Geist eindringen und herausfinden, was sie versteckt hält.
Okay, jetzt bin ich ja Millennial, ne? Also ich habe Harry Potter mehrere Male gelesen.
Ich auch.
Und habe aber jetzt schon versucht zusammen zu puzzeln, also wo genau setzt das im Harry Potter-Universum an? Also es ist so eine Welt, in der Lord Voldemort gewonnen hat.
Genau. Also wäre jetzt in Manicate ist es eben so, Lord Voldemort hat gewonnen, Harry Potter ist tot und Hermine Granger ist eigentlich die Letzte, die überlebt hat. Aber wenn man jetzt eben Alchemize liest, dann sieht man da wirklich keine Übereinkünfte mehr. Also bei Harry Potter gibt es ja Hexen und Zauberer und hier ist es eben Alchemie und es spielt auch in einer anderen Welt. Und San Liniu hat sich eben von Harry Potter und von Margaret Atwood The Handmaid's Tale inspirieren lassen. Also in Manicate und eben jetzt auch in Alchemize geht es eben auch viel um Vergewaltigung, also wirklich Themen, die jetzt in Harry Potter ja nicht vorkommen. Also es geht dann darum, wie Geschichtsschreibung Wahrheiten auslöscht, wie man sich selbst eben im Krieg verhalten würde, was man alles tun würde, um seine Freunde und Familie zu beschützen. Ist Folter dann in Ordnung? Also solche größeren Fragen, die jetzt bei Harry Potter, was ja schon auch immer noch eine Kinder- und Jugendbuchserie ist, nicht vorkommen.
Ich wollte gerade sagen, und gerade Vergewaltigung, Folter, ist, also klingt eher auch so nach einem Kriegsbuch oder wie jugendfrei würdest du das Ganze einschätzen? Ich weiß nicht, ob auch Spice vorkommt, also Sexszenen.
Ja, also ich würde es nicht an Menschen verkaufen, die unter 18 sind. Also ist es schon, ich würde so ein bisschen, es ist eigentlich Horror, kann man sagen. Mhm. Es ist so eine Dark Romantasy. Also es gibt schon auch eine Liebesgeschichte irgendwie. Also das ist ja bei Fanfiction oft der Fall. Aber die ist eigentlich absolut traumatisch für beide Parteien. Es gibt auch viele ganz so eklige und blutige Szenen, aber das hört sich jetzt alles so grausam an. Es lebt wirklich von diesen Wendungen in diesen drei Teilen, die man nicht vorhersehen kann, von der Charakterentwicklung und dass man eben als Leser auch selbst irgendwann nicht mehr weiß, was eigentlich jetzt die Realität ist und auf wessen Seite man steht und wie man selbst handeln würde. Also Celine Yu schafft es, so unverzeihliche Handlungen wie eben Mord und Vergewaltigung so zu drehen, dass man Empathie mit den Charakteren haben kann, was sich jetzt total absurd anhört, aber es ist so. Und das ist vielleicht auch, warum das Buch so gut ankommt.
Du hast auch gesagt, Lynn, inspiriert auch teils von Margaret Atwood. Also hat dich das Buch auch literarisch jetzt überzeugt? Also nicht nur spannungstechnisch, ich höre schon, dass du total mitgegangen. Aber literarisch, kannst du es da auch empfehlen?
Also es ist auf jeden Fall literarisch ambitioniert. Es ist sehr dicht geschrieben, sehr komplex. Mir war es fast schon zu überkomplex. Also dieses neue Magiesystem, was Celine Yu dann eben, um sich abzugrenzen von Harry Potter, entwickelt hat, das war mir alles ein bisschen zu viel. Und mir haben auch ein paar Sachen aus der Fanfiction gefehlt. Also die Fanfiction hat mich literarisch umgehauen. Also dass sowas gratis im Internet zur Verfügung steht, das hat mich von den Socken gehauen. Aber jetzt das Buch, daran sieht man ja, die kommerzielle Verlegung, das rettet dann eigentlich gar nicht alles. Genau, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber trotzdem ist es für das Thema und das Genre sehr, also literarisch überzeugend. Die Filmrechte wurden ja jetzt für 3 Millionen Dollar verkauft, also die teuersten Filmrechte überhaupt, die jemals schon bevor das Buch rausgekommen wurde, gekauft wurden. Ich kann es für alle empfehlen, die Spaß hatten an Hanya Yanagihara, also ein wenig Leben und vielleicht so ein bisschen Game of Thrones, da gibt's ja auch viel solche sehr düsteren Themen.
Also Alchemist von Celine Yu, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Christiane Sieper, Karin Gerwig, Lisa Kögeboden und Sibylle Ublegger. Das Buch ist erschienen bei Forever mit 1232 Seiten für 34,99 €. Und vielen Dank für diese Buchkritik an den Ruschka. Ich warne Sie an dieser Stelle auch schon mal vor, nur dass die erste Auflage dieses Buches gibt es übrigens mit Farbschnitt. Wenn Sie den also wollen, müssen Sie schnell sein.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Künstliche Intelligenz ist Versprechen und Gefahr zugleich. Und am Ende übernimmt sie die Herrschaft. Zumindest in der Graphic Novel Gamma Visions von Jens Harder. Mit Band 4 vollendet der Comicautor und Illustrator sein Mammutwerk über die Menschheitsgeschichte und führt uns in einer genialen Synthese aus Naturwissenschaften und Kunst und Kultur vom Urknall bis ins Jahr 2066.
Bis zum Ende des Universums.
Jens Harder.
Ich habe mich halt sehr weit aus dem Fenster gelehnt und aufgrund all der Bücher oder Zukunftsprognosen, die ich gelesen hatte, während der Recherche in den letzten Jahren einige Behauptungen aufgestellt, die ich für relativ realistisch halte.
Dystopie oder Utopie? Gamma Visions. Jens Harder stellt seine neue Graphic Novel heute Abend um 19:30 im Lindenmuseum in Stuttgart vor. In kaum einem anderen westlichen Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie bei uns in Deutschland. In Unverdiente Ungleichheit enthüllt Martina Linartas die Gründe und die schockierende Realität hinter dem allzu bekannten Fakt. Heute Abend stellt die Autorin ihr Buch in Detmold vor. Spermalotterie nennt Linartas den Mechanismus hinter dem Wohlstand Einzelner in Deutschland.
Die Vorstellung, Deutschland wäre eine Leistungsgesellschaft, ist eine Mär. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte aller Vermögen nicht selbst erarbeitet, sondern geerbt oder als Geschenk empfangen.
Wer nicht dazu gehört, hat Pech. Jeder sechste Mensch lebt bei uns in Armut. Doch soziale Ungleichheit ist eine Gefahr für alle.
Ungleichheit wirkt wie Dünger auf dem braunen Nährboden extremistischer Parteien, die unsere Demokratie vollends zu demontieren drohen.
Unverdiente Ungleichheit. Die Lesung mit Martina Linartas. Heute Abend um 19.30 Uhr in der Kafka und Co. Buchhandlung in Detmold. 1965. Eine junge Frau aus Istanbul arbeitet für ein halbes Jahr in Berlin, um danach, zurück in der Heimat, mit dem Geld Schauspielerin zu werden. Mit Die Brücke vom Goldenen Horn bringt das Theater Osnabrück den gleichnamigen autofiktionalen Roman von Emine Sefki Özdamar auf die Bühne. Zurück in der Türkei verkehrt die Ich-Erzählerin in linken Künstlerzirkeln, macht politisches Theater und erlebt mit dem Militärputsch von 1971 den Terror des türkischen Staates.
Die Macht zerstört dir als erstes deine Sprache. Meine türkischen Worte waren krank.
Im Exil in Deutschland spielt und schreibt die Schauspielerin und Autorin auf Deutsch. Sie wird zur Grenzgängerin zwischen den Welten und den Sprachen. Dramaturgin Sophie Hein.
unsere Spielenden sind alle die Ich-Erzählerin. Und dann haben wir herausgefunden im gemeinsamen Proben und auch im Machen der Fassung, es macht total Spaß, wenn diese Ich-Erzählerin, diese Sefki, wie sie bei uns heißt, in die einzelnen Rollen rein und wieder rausspringt. Und so hat sich ein ganz, ganz tolles Spielprinzip entwickelt.
Die Brücke vom Goldenen Horn. Das Theaterstück von Tanju Grischken, zu sehen morgen um 19:30 im Emma-Theater in Osnabrück.
Die Literaturtipps von Regina Voss waren das. Letztes Wochenende, da fand in Berlin ein ganz besonderer Literaturwettbewerb statt, die Kunst der Einfachheit. Das ist ein Wettbewerb für Texte in einfacher Sprache, ausgerichtet schon zum 9. Mal von der Lebenshilfe Berlin. Für uns vor Ort war Lara May.
Vielen Dank. Lesen ist toll, weil, also für mich heißt das Abschalten in eine ganz andere Welt, weil der Alltag manchmal ganz schön stressig ist.
Dieses Abtauchen in eine andere Welt, von der Cordula Schürmann von der Lebenshilfe Berlin erzählt, ist für Menschen mit Behinderung, mit einer Leseschwäche, für Menschen, die gerade Deutsch lernen oder auch ältere Menschen oft gar nicht möglich. Denn um abtauchen zu können, sind viele von ihnen auf Bücher und Texte in einfacher Sprache angewiesen. Aber
es ist nicht so einfach, wirklich welche zu finden. Da muss man schon speziell suchen,
erklärt Cordula Schürmann. Genau dafür ist der Literaturwettbewerb Die Kunst der Einfachheit da. Es geht um Sichtbarkeit, um Ermutigung, um Begegnung und um Erklärung, was genau Bücher in einfacher Sprache sind.
Also einfache Sprache ist eigentlich etwas, das man gar nicht erklären müssen sollte. Es ist eben eine Sprache, die wirklich für alle verständlich ist, unabhängig von ihrer Herkunft oder von ihrem Sprachvermögen oder auch von ihren Lesefähigkeiten.
Almut Anders ist eine der Autorinnen, die bei diesem wahnsinnig liebevoll organisierten Wettbewerb mitgemacht hat. Schon öfter. Mit ihrer Geschichte Die Nacht der Wölfe hat sie dieses Jahr den Publikumspreis gewonnen.
Das ist natürlich eine besondere Ehre, wenn man mit seinem Text so gut ankommt. Also da habe ich mich schon wirklich sehr, sehr drüber gefreut und habe mich auch sehr bestätigt gefühlt in meiner Arbeit als eben Autorin für einfache Sprache.
Insgesamt 331 Autorinnen und Autoren haben ihre Geschichten zum Thema Abenteuer eingereicht, die es nun zum Teil auch als Hörbuch gibt. Aus all den Einsendungen wurden zunächst 10 Texte ausgewählt, von einer Jury aus Menschen mit und ohne Behinderung. In der zweiten Phase wurde diese Auswahl dann in den sogenannten Lea-Leseclubs final beurteilt.
Ja, wir haben die alle gelesen und bewertet und es war auch richtig schwer zu bewerten.
Jacqueline ist seit 9 Jahren Teil des Cottbusser Buchclubs Lesen einmal anders. Etwa 50 Stück davon gibt es derzeit in Deutschland. Ihr Club, in dem man gemeinsam Bücher in einfacher Sprache liest, hat mitentschieden über die eingereichten Texte des Wettbewerbs. Und die Entscheidung für die diesjährigen Preisträgerinnen, es sind wirklich nur Frauen, war am Ende eng. So eng, dass 2 Texte punktgleich auf dem 1. Platz gelandet sind. Tigerzahn und Schweineschwarte von Alexandra Lüthen, in der 4 Kakerlaken ein Abenteuer erleben wollen und beschließen, dem alten Tiger seinen lockeren Eckzahn zu stehlen. Und Mondkind von Nelly Neukirchen. In Mondkind geht es um eine Gruppe Menschen, die aufgrund von Klimawandel und Kriegen auf den Mond geflüchtet ist und jetzt gerne wieder auf die Erde zurückkehren möchte. Kurze Sätze, keine Fremdwörter, eine Handlung, die nicht so sehr hüpft. Nelly Neukirchen erklärt, was das Schreiben ihrer Geschichte noch so ausmacht.
Die einfache Sprache ist nicht einfach, weil man eben genau wissen will, was man sagen will, ohne drumherum zu reden oder drumherum zu schreiben. Und das ist schon eine besondere Herausforderung, dass man eben ohne viele Adjektive, ohne viele wunderschöne, komplizierte Wörter einfach eine Geschichte erzählt. Das können natürlich Texte in Alltagssprache auch, aber nicht so direkt.
Bücher und Texte in einfacher Sprache sind wichtig. Das lernt und sieht man auch hier auf dieser Veranstaltung, zu der alte und junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammengekommen sind. Es geht um kulturelle Teilhabe und die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Aber auch um eine besondere Art des Schreibens, findet Doreen Kuttner, die Preisverleihung mitorganisiert hat.
Viele sagen ja, dass es so eine Reduzierung der Sprache ist. Aber an dem Wettbewerb, den wir machen, sieht man ja eigentlich, dass es auch eine Kunstform ist. Dass es wirklich wunderschöne Texte sind, die dadurch entstehen. Wir sehen auch, wie unterschiedlich man erzählen kann in einfacher Sprache.
Es gibt also Bücher, die eigens in einfacher Sprache geschrieben werden. Aber auch Übersetzungen, zum Beispiel von Wolfgang Herrndorfs Bestseller Chick oder dem Klassiker Der Graf von Monte Cristo. Auch den ein oder anderen Sebastian Fitzek-Thriller findet man schon in einfacher Sprache. Aber gerade auf Verlagsebene oder auch in den Buchhandlungen liegt laut Doreen Kuttner noch Potenzial.
Es gibt schon einige Verlage, die Bücher herausgeben und mittlerweile auch ein paar größere Verlage, die das ins Programm mit aufnehmen. Aber das ist immer noch so ganz am Rande und so am Rande, dass es in Buchhandlungen eben noch nicht auftaucht. Was ich mir wünsche, ist, dass eben Bücher oder Geschichten in einfacher Sprache sichtbarer in der Gesellschaft wären, in den Buchläden, in den Bibliotheken und dass Leute, die gerne einfache Sprache lesen, sofort wissen, wo sie da hingehen müssen, wo sie die Bücher finden.
Und Cordula Schürmann von der Lebenshilfe Berlin fügt auch noch einen Wunsch hinzu.
Dass es mehr Autoren gibt in einfacher Sprache und dass viel mehr Leute sich trauen, in einfacher Sprache zu schreiben.
Dabei hilft sicher auch so ein Wettbewerb wie die Kunst der Einfachheit. Am Wochenende wurden dort Texte in einfacher Sprache ausgezeichnet.